Radio Berlin, Wahlkampf, Gude und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat am Sonntag. Herzlich willkommen in der Europameisterschaft 2024. Wir sind offiziell drin im Turnier. Die Genossen Levinson und Kröger sind auch ready.
Deutschland!
Ja, du bist ja, du weißt ja, du weißt, jetzt wissen wir ja, wie es ausgeht. Freut mich, dass du dich nicht hast entmutigen lassen.
Also ja, man kann jetzt natürlich meckern, dass 2-0 ein bisschen dünne ist, aber ich finde, muss zum Auftakt reichen, ist in Ordnung.
Also, ja. Okay, ja, also ich finde halt auch, die erste Halbzeit hat man gemerkt, dass sie ein bisschen nervös waren, die Jungs. Aber ja,
dann
ansonsten
aber wichtig auch, dass dann eben Füllkrug nach Einwechslung doppelt getroffen hat. Also Kai Havertz jetzt kein Thema mehr für den Sturm.
Jetzt wird sehr, sehr spitz, die Vorhersage. Jetzt muss schon viel aufgehen, also, dass das hinhaut.
Irgendwie habe ich ein anderes Spiel gesehen, weil das 1-1 war wirklich eine Enttäuschung auf ganzer Linie.
Also ich fand, bis zum 8-0 war es gut von Deutschland. Also wir nehmen auf am Tag vor dem Auftaktspiel. Da machen wir kein Geheimnis draus. Aber wir haben natürlich trotzdem EM-Fokus.
Absolut. Und das wird sich auch in diesem Format die nächsten Wochen so durchziehen. Welche Spielarten, welche Form das noch annehmen wird, das werdet ihr Woche für Woche herausfinden. Heute
losen wir aus.
Ja, die Idee war eigentlich, dass die Bälle uns zurollen. Machen sie auch.
Alter!
Der kam wirklich zu dir, es soll so sein.
Es soll so sein, dass ich die 1 bin.
Ich die 2.
So sollte es sein, die 3. Ja, Thema wollte ich eigentlich schon noch verraten, auch wenn Leute es natürlich im Videotitel schon gesehen haben. Wir suchen heute die beste EM aller Zeiten, die besten Sharpshooter aller Zeiten.
Putback.
Hast du nochmal?
Ja. Ich bin scharf.
Also ich habe den Rim getroffen.
So ist es.
Ja, die beste EM aller Zeiten suchen wir. Jetzt Schluss mit dem Bällespiel hier. Mach mal weg.
Genau. Bällespielen ist das für Kinder.
Wir wollen was rausfinden. Und das werden wir jetzt tun, indem wir die Stoppuhren scharf stellen und in der entsprechenden Reihenfolge erst dich und dann mich fragen, was denn diese beste EM aller Zeiten war. Hast du noch einen Hinweis vorher?
Nee, ich möchte dich einmal kurz unterbrechen, weil ich gesehen habe, dass du unfassbar leise bist. Ich möchte das kurz anpassen.
Das passen wir kurz an.
Ob Christoph Krüger berufsfähig oder berufsunfähig ist, das werden wir jetzt herausfinden, indem er uns seinen Case präsentiert. Und zwar in 3, 2, 1.
Hans-Christian Andersen sagte einst, das schönste Märchen ist das Leben selbst. Wie recht er hatte. Die beste EM war für mich das größte Märchen der Fußballgeschichte. Es war einmal eine Fußballmannschaft. Eine Fußballmannschaft, die nach mehreren guten Turnieren an der Qualifikation für die Europameisterschaft scheiterte. Nun sause ich fort nach den warmen Ländern, sagten sich die Spieler und verabschiedeten sich in den Urlaub. Jedoch, eine Woche nach Turnierstart, vor Turnierstart, musste Jugoslawien zurückziehen und besagte Mannschaft rückte unverhofft nach. Es geschah, was fortan nie wieder geschehen sollte. Sie schafften ein Unentschieden gegen die großen Favoriten aus England, schlugen Eric Cantonas Franzosen und standen im Halbfinale. Dort trafen sie auf den Titelverteidiger aus den Niederlanden. Es war ein packendes Spiel. Mit einem 2:2 ging es ins Elfmeterschießen, wo man sich auf dramatische Art und Weise durchsetzen konnte. Auch das andere Halbfinale war ein wildes, dazu später mehr. Im Finale standen sich eine sportlich unqualifizierte Mannschaft und der amtierende Weltmeister gegenüber. Auch hier gewann der große Außenseiter Dänisch Dynamite. 1992 die beste EM aller Zeiten. Und weil sie noch nicht gestorben sind, leben sie noch heute.
Hoffentlich alle.
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht, aber ich hoffe.
Aber die meisten.
Zum zweiten Mal, dass du dir Niklas Vote einfach kaufst hier in Folge. Ganz easy. Du musst darüber nachdenken, ob du zu leicht käuflich bist vielleicht. So, bring mich rein.
Also langsam, also hiernach wird es dann schwierig, die entsprechenden Dinge zu finden. Also,
weiß ich nicht.
Ja, ihr könnt jetzt natürlich bei der nächsten Folge machen.
Es gibt noch Sachen.
Wir wollen nicht spoilern. Bist du auch bereit?
Ja.
Okay, dann bin ich gespannt, wie du mich kaufen möchtest. Und zwar in 3, 2, 1.
Hi, guten Tag, mein Name ist Nico Heimer und ich glaube, die EM 2000 ist die beste aller Zeiten. Stars, Zidane, Matthäus, Kahn, Totti, Henri, Figo, Cannavaro, Kluivert, Bergkamp, Stam, Del Piero, Nedved, kurz Ikonen. Taktische Flexibilität. Frankreich spielt Pressing, bevor das Wort dafür erfunden ist und zeigt mit dem Ball herausragendes Kombinationsspiel. Portugal, kreatives Flügelspiel mit Stars wie Luis Figo, dabei variieren zwischen 4-4-2 und 4-4-3. Für die Zeit revolutionär. Die Niederlande zeigt eine Variante des Totalfußballs. Kluivert, Van Nistelrooy, Seedorf zerlegen auf dem Weg Jugoslawien. Italien, defensiv stark. Das Halbfinale zwischen Portugal und Frankreich war ein packendes Spiel, das erst in der Verlängerung durch ein Golden Goal durch Zidane entschieden wird. Und das andere Halbfinale ist Niederlande gegen Italien. Da geht es mit einem 0-0 in die Verlängerung, weil die Niederländer während des Spiels 2 Elfmeter verschießen und Francesco Toldo 3 weitere im Elfmeterschießen hält. Dann kommen wir ins Finale. Bis zur 94. Minute führen die Italiener gegen Frankreich. Dann kommt Silva Vitor zum Ausgleich und Trezeguets Golden Goal entscheidet die beste EM aller Zeiten zugunsten Frankreichs. So, dann bleibt nur noch ein Case übrig. An der 3, Niklas Levinson. Seine Stimme ist schon vergeben, aber sein Case noch nicht bekannt. Bist du ready?
Sie?
Ist auf jeden Fall ja in irgendeiner Sprache.
In irgendeiner Sprache heißt es ja. Ich weiß nicht, welche du sagen nehmen wolltest.
3, 2, 1 und bitte.
Nennt mich Klaus Augenthaler, denn die Fragen stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Gab's einen guten Song? Die Antwort lautet Nelly Furtado, Forza, hielt sich über 14 Wochen in den deutschen Charts. Gab's einen geilen Ball? Klar, den geilsten Ball der EM-Geschichte. Silberblau und getauft mit dem Namen Rotero. Gab's gute Spiele? Gute, legendäre. Tschechiens 3:2 nach 0:2 gegen die Niederlande ist eines der legendärsten Spiele der EM-Geschichte. Gab's einen Skandal? Aber sicher, Francesco Totti fing sich eine 3-Spiele-Sperre ein, weil er im Gruppenspiel gegen Dänemark Christian Paulsen angespuckt hatte. Gab's Drama? Wie klingt 1:1 nach 90, 2:2 nach 120 und ein Torwart, Achtung, ein Torwart, der seine Handschuhe auszieht, einen Elfmeter hält und den entscheidenden selbst verwandelt? Gab's eine Überraschung? Sensation trifft es schon eher. Griechenland, die in 2 Turnierteilnahmen einen Punkt holen konnten, wurde Europameister und schlug dabei im Finale den Gastgeber Portugal aus 2004. Noch Fragen? Nee, die EM 2004 war nämlich die beste der Geschichte.
Sauber. Okay. Das heißt, wir haben 92, 2000 und 2004. Was wir damit dabei haben, sind die beiden größten Außenseitersiege in der EM-Geschichte.
Yes. Man kann noch erwähnen, also Snaps gibt es natürlich nur eine begrenzte Anzahl. Was ich noch erwähnen würde, ist tatsächlich 2008. Ja. War, glaube ich, ein ziemlich gutes erster. Turnier. Waren ziemlich viele torreiche Spiele, auch in der K.O.-Phase. Erinnere mich an das legendäre 3:2 von Deutschland gegen die Türkei. Das Portugal-Spiel von Deutschland war auch gut. Das Viertelfinale war auch sehr, glaube ich,
96 torreich. Hatte schon auch ein paar ikonische Spiele, muss man sagen. Natürlich das allererste Golden Goal der Fußballgeschichte.
Ja, aber die K.O.-Spiele waren so torarm in dem Turnier.
Ja, ja, aber das Elfmeterschießen Deutschland-England ist ja zum Beispiel eines der legendärsten Elfmeterschießen der Fußballgeschichte.
Absolut, ja. Absolut. Aber es war, also, glaube ich, bedingt, glaube ich, dadurch, dass alle Angst vor diesem Golden Goal hatten, haben sich da Leute, Mannschaften sehr viel weniger getraut.
Aber es war halt an Dramatik kaum zu überbieten. Ich glaube, lass mich lügen, 4 der K.O.-Spiele sind ins Elfmeterschießen gegangen. Oder wurden im Elfmeterschießen halt entschieden. Das ist schon, also klar, man hätte sich auch die 120 Minuten vorher Tore gewünscht oder mehr Tore, aber Elfmeterschießen, also, finde ich, ist also immer an Dramatik.
Die Ergebnisse in der Knockout-Stage von diesem Turnier waren reguläre Spielzeiten. 0-0, 1-0, 2-1, 0-0, 0-0, 1-1. Genau. Plus das Finale 2-1.
Das
klingt schon ein bisschen lahm auch.
Es war auf der anderen Seite, also ja, hat ja keiner eingereicht. Auf der anderen Seite ist es halt, gab es noch, glaube ich, bei keinem Turnier so viele Elfmeterschießen. Ist halt schon geil. Also du hast schon recht, ist halt 120 Minuten vielleicht nicht so geil, aber die Elfmeterschießen sind immer eine nice Krönung auf solchen Sachen.
Die es halt, glaube ich, wie gesagt, gab, weil alle Angst hatten, dieses Golden Goal zu kassieren. Aber ja, das ist nicht eingereicht worden. Ich will nicht wieder gegen Schattenboxen.
Ja, ich mich schon gerade ein bisschen gewundert, warum du so am Tänzeln warst.
Aber Euro 2008, schaue ich noch mal ganz kurz rein, wie da so die Tore waren. Ich meine, nämlich die K.O.-Phase war übertrieben krass. Also habe ich es zumindest so in Erinnerung.
Ja, kann sein. Also ist ja auch nicht eingereicht worden.
Wo wart ihr 2008 beim Deutschland-Türkei-Spiel, als das Spielbild ausgefallen ist?
Ich weiß es noch, aber weiß zum Beispiel auch, wo ich beim Finale 2000 war, als Vitor den Ausgleich gemacht hat. Im Club Paradiso in Antalya. Ja, Mann.
Geil.
Ist so. Aber es war ein Hotel, oder?
Ja, ja, genau.
Ich dachte, du wärst 2000 im Nachtclub gewesen.
Nee, das war so All-Inclusive-Urlaub mit meiner Familie.
Das weiß ich nicht mehr, aber 2008 weiß ich, glaube ich, noch jedes Spiel. Also
Deutschland-Portugal 3:2. Es gab dieses legendäre 1:1 zwischen der Türkei und Kroatien mit den türkischen Toren in der Verlängerung, die es entschieden haben. Dann gab es den Upset Russland 3:1 im Viertelfinale gegen die Niederlande. Halbfinale war dann das eine eben Deutschland-Türkei 3:2. Spanien-Russland 3:0 war ehrlicherweise ein bisschen langweilig. Also kommen wir zu den Turnieren, die wir mitgebracht haben.
Ja, würde ich auch sagen.
Das gehört ja dazu. Ich kann nicht mit so viel spielen hier reingehen, weil es gab nicht so viele. Es gab zweimal 3 Gruppenspiele, da sind wir bei 6, dann gab es 2 Halbfinals, sind wir bei 8 und noch ein Finale.
Ja.
Es gab 9 Spiele einfach in diesem Turnier. Das kann man sich kaum vorstellen in der heutigen Zeit. Aber ich finde, das, was die Spiele dann zumindest geboten haben, vor allem dann ab dem Halbfinale, beziehungsweise diese große Underdog-Story. Aber ich habe es natürlich jetzt auf die Underdog-Story gedreht, weil da eine Mannschaft war, die war nicht qualifiziert und schlägt dann England, Frankreich, also nicht schlagen England, aber holt einen Punkt gegen England, schlägt Frankreich, schlägt den Titelverteidiger mit den Niederlanden und den amtierenden Weltmeister mit Deutschland. Sowas gab es nie wieder. Aber ich meine, man kann noch viel über diese Mannschaft erzählen. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, es gab eine aus dem Nichts furios aufspielende Heimmannschaft mit den Schweden, die sich in der Gruppenphase, die vor den Dänen noch gelandet sind in der Gruppenphase, die sich plötzlich zu einem Titelfavoriten irgendwie hochgespielt haben und dann ein Halbfinale gegen die Deutschen mit 2-3 verloren haben, was auch ein sehr dramatisches Spiel war. Das war schon eine ganz ungewöhnliche EM mit diesen zwei skandinavischen Mannschaften.
Das Ding ist so, auf den ersten Blick ist natürlich die Story von der Mannschaft, die nicht qualifiziert war, dann nachreisen darf und gewinnt, so die krassere vom Klang her sogar noch als 2004. Aber
und sie haben den schöneren Fußball gespielt.
Das auf jeden Fall, das kann man definitiv so festhalten. Wobei, die 92er Dänen waren schon ein biederer Sauhaufen.
Nee. Also, das sind die Erfinder des Rückpasses.
Also, das, was ich gesehen habe, sah schon sehr gefällig aus. Aber
der Trainer ist ja hier Rikard Møller-Nielsen, glaube ich, gewesen. Der ist in Dänemark trotz dieses Titels zum Beispiel immer noch unpopulärer als Sepp Piontek, der für Danish Dynamite stand. Und Michael Laudrup war ja unter anderem nicht Teil des Ganzen, weil er diesen für dänische Verhältnisse zumindest zu defensiven
Fußball nicht
mochte. Also
vorher haben sie vorher
das Finale gegen Deutschland bestand ja quasi daraus, den Ball ständig zu Schmeichel zurückzupassen nach Führung. Die Rückpassregel wurde ja erst danach eingeführt. Was ich sagen wollte ist, Griechenland hat vor der EM 2004 zwei Turnierqualifikationen geschafft und von den 6 Spielen, die sie machen konnten, alles Gruppenspiele, 5 verloren und einmal einen Punkt geholt. Ja. Die sind schon ziemlich aus dem Nichts von 0 auf 100 gegangen, weil Dänemark hatte da vorher ja schon zumindest mal kleinere Teilerfolge bei
Turnieren. Die waren schon Dritter, glaube ich, bei einer EM.
Ja.
8 Jahre davor, glaube ich. Ja, das schon. Nee, du hast recht. Sie haben vorher vor allem den Offensivfußball gespielt und in dem Turnier dann nicht mehr. Aber man muss sich ja überlegen, eine Woche vor Turnierstart haben sie die Spieler aus dem Urlaub zurückgeholt. Die haben keine Vorbereitung gehabt auf die Spiele. Die Spieler, ich habe mir ein, zwei Dokumentationen angeschaut, die Spieler haben vorher gesagt, ja gut, wir fahren da jetzt hin, verlieren 3-mal und dann fahren wir wieder nach Hause. Irgendwie cool dabei gewesen zu sein und dann gewinnen
sie. Die Storyline halt. Also, ist fantastisch. Es gibt auch geile Dokus dazu. Es gibt sogar auch, in Dänemark wurden daraus Spielfilme gemacht. Also kann man sich alles gut anschauen.
Die Big Mac-Truppe.
Ja.
Weil sie dafür bekannt war, nach den Spielen Montes immer schön sich Burger reinzudrücken. Also da gibt es schon, das ist an also ich glaube, es gibt kein größeres Fußballmärchen, zumindest nicht auf internationaler Ebene, als das.
Mir ist tatsächlich die Euro 2000 so ein bisschen durchgerutscht in der Wahrnehmung. Kannst du mich da ein bisschen abholen?
Ja, was
da
noch so ist einer der torreichsten EMs aller Zeiten. Hat, wie gesagt, wahrscheinlich die beste K.O.-Phase ab Halbfinale gehabt. Eines der legendärsten Spiele, Gruppenphase Jugoslawien-Spanien. Jugoslawien führt 3-mal und verliert in 90+3, 90+4, 3-4. Portugal führt 2-0 gegen, England führt früh 2-0 gegen Portugal. Luis Figo führt seine Mannschaft zurück, ist in diesem Spiel auch einer der absolut besten Spieler des Turniers, wechselt nach diesem Turnier für eine Weltrekordsumme von Barcelona zu Real Madrid. Und was eben für mich so extrem schwer wirkt, ist wirklich, dass diese K.O.-Phase halt wahrscheinlich unerreicht bleibt. Das wird bestimmt auch daran liegen, dass auch da noch eine gewisse Angst von Golden Goal war. Kann man positiv wie negativ auslegen, aber es waren tatsächlich unglaublich spektakuläre Spiele. Ich muss sagen, mir ist der Kampfgeist abhanden gekommen, aufgrund eurer beiden Außenseiter-Picks, weil das natürlich starke Cases sind. Aber ich finde wirklich nochmal, ich will es nur mal gesagt haben, an alle, die zu jung waren für die EM, wenn ich quasi sagen müsste, welche Highlights von einem Turnier man sich anschaut, da ist die EM 2000 für mich sehr weit vorne, weil es unglaublich viele dramatische Entscheidungen gab, von Gruppenphase bis Finale.
Also, fair enough.
Also ich will dir jetzt nicht zu sehr irgendwie Honig auf den Bauch pinseln, aber ich sag mal so, diese EM 2000, es gab keine, wie du es ja auch in deinem Case präsentiert hast, es gab keine mit so vielen großen Stars dann in der entscheidenden Phase eines Turniers. Wenn man sich das Halbfinale anguckt mit Italien, Niederlande, Frankreich, Portugal, das ist an Star-Qualität
nicht zu überbieten. Das spielen 20 Spieler, die einfach Alltimer sind in diesen beiden Spielen.
Genau.
Alle Mannschaften verteilt.
Und dazu eben noch legendäre Spiele und die Dramatik dann im Finale ist.
Und auch schön Spanien zum ersten Mal in so ein bisschen eine Favoritenrolle zum Turnier. Frühes Aus. Die Deutschen kommen als Titelverteidiger und Vize-Weltmeister mit Matthäus, mit Kahn, spielen eines der schlechtesten Turniere aller Zeiten. Das war das,
weil sie nur ein Tor geschossen haben.
Genau, ne? Genau. Die Engländer kommen auch mit den frühen Ansätzen der goldenen Generation der Mitte 2000er Jahre, reißen auch nichts, werden wie gesagt von den Portugiesen dann hergespielt. Und scheiden, glaube ich, gegen Rumänien aus, die Engländer dann. Ja.
Ein bisschen was zu 2004. Erstmal sind wir uns einig, dass der, was EM-Bälle angeht, der Rotero der geilste war. Ich glaube, mit dem blauen Kreuz drauf. Für uns
für
zumindest.
Uns, ja, weil es genau in der Zeit war, ja, wo wir also wahrscheinlich jeden Tag auf dem Holzplatz standen.
Das ist ein Ball, den gab es in seiner Ästhetik so fast nie wieder. Ja, der stimmt. War schon sehr einzigartig, fand ich, der Rotero.
Der passt in die Fevanova-Zeit. Auf jeden Fall merkt, dass die nah beieinander liegen, weil vom Geist her sind die ähnlich.
Silber, das andere Gold.
Während der 2000er Ball noch ganz klar die WM98er-Vibes weiterträgt.
Definitiv. Das war ein Turnier, bei dem ist auch Spanien in der Gruppenphase ausgeschieden, Italien in der Gruppenphase ausgeschieden. Das war die Gruppe mit Dänemark, Schweden und Bulgarien, wo im letzten Spiel Dänemark und Schweden 2-2 schiedlich friedlich gespielt haben und dadurch Italien rausgeflogen ist. Da wurde denen ja Matchfixing vorgeworfen, in Skandinavien. Wie gesagt, Totti hat gespuckt, die Italiener wurden von Trapattoni trainiert und bei Rückkehr mit Eiern beworfen.
Spucken habe ich auch übrigens im Angebot.
Sehr gut. In der K.O.-Phase dieses Portugal-England-Spiel im Viertelfinale war der absolute Wahnsinn. Die haben eine 2-2 gespielt in der regulären Spielzeit. Dann kam 1-1, dann Verlängerung 2-2. David Beckham verschießt den ersten Elfmeter drüber. Rui Costa verschießt den zweiten Elfmeter drüber. Helder Postiga macht einen Panenka gegen James im Tor.
Ja.
Und dann hat wirklich dieser Ricardo, war der Torwart von Portugal, der hat sich, könnt ihr euch noch erinnern, der hat sich die Handschuhe ausgezogen, hält den Elfmeter mit den blanken Händen und ballert das Ding danach selber das rein halt zum Weiterkommen. Geil, das ist halt eigentlich fast ein Wunder, dass es bei uns in der Folge zum besten Elfmeterschießen nicht aufgetaucht ist, weil das finde ich schon sehr außergewöhnlich. Ein Torwart, der das Ding entscheidet über den eigenen Schuss und ohne seine Handschuhe das Ding
hält. Ich bin der Meinung, wir haben schon mal in einem Wahlkampf darüber gesprochen.
Bei mir klingelt es zumindest nicht.
Nee, wahrscheinlich. Es war, glaube ich, kein Case, da hast du recht, ja.
Griechenland, der Dragonslayer natürlich auch Frankreich rausgeworfen, die Tschechen rausgeworfen, die ja in dieses Halbfinale furios marschiert sind. Die haben in der Gruppe eben Oranje geschlagen. Im Viertelfinale war Dänemark nach einem 3-0 chancenlos. Ich weiß noch, dass ich bitterlich geweint habe nach dem Spiel auf jeden Fall. Und dann eben dieses legendäre Finale mit den Tränen von Cristiano. Also ich finde auch, das 2004er Turnier war sehr, sehr iconic in vielen seiner Momente. Kennt ihr noch den Song Forza von Nelly Furtado?
Ja, natürlich.
Auch ein Banger fürs Turnier gewesen, hat eben das Musikvideo geschaut, hab sofort richtig Gänsehaut bekommen, weil das einfach ist so. Das ist
so Sepia-mäßig, oder?
So, ja, es ist vor allem ist es einfach ein Zusammenschnitt so ikonischer EM-Momente mit dem Song unterlegt. Mehr brauchst du halt nicht einfach, um Bock zu kriegen auf Fußball.
20 Jahre her, ne? Ist so crazy.
20 Jahre. Ja,
ist crazy.
20 Jahre.
Hier war der Skandal, das Halbfinale Portugal gegen Frankreich, wo es spät einen Elfmeter für Frankreich gibt, vollkommen zu Recht, Handelfmeter, und die Portugiesen danach durchgedreht sind, unter anderem Abel Xavier, der kurz vorher das Golden Goal auf dem Fuß hatte. Schiri bespuckt, haben wir ja auch im Angebot. Monatelange Sperren für große Teile der Nationalmannschaft. Und ja.
Was halt krass ist, ich finde, also das ist das einzige Achterturnier, was irgendwie, glaube ich, einen realistischen Case hat, weil es halt eben diese einzigartige Story hat. Weil ansonsten finde ich einfach, es ist zu wenig, was passieren kann in so einem Turnier mit neun Spielen. Es ist einfach zu wenig los. Und würdet ihr auch sagen, dass alle Turniere ab 2016 aufwärts aufgrund dieser muffigen Gruppenphase es auch ganz schwer haben werden, so den Vibe zu kriegen von einer ikonischen EM?
Also ich es waren ja noch nicht so viele.
Die dritte kommt jetzt, oder?
Weil das Problem, also ich habe zum Beispiel ein Problem mit der letzten EM, weil sie einfach nicht in einem Land stattgefunden hat. Es war so auseinander. Es war null Vibe einfach. Auch wenn wir persönlich hatten den Vibe in Italien, aber trotzdem fühlte es sich nicht an wie eine EM in einem Land oder in zwei Ländern.
Ja, das finde ich auch.
Aber nicht an einem Ort sozusagen. Deswegen hat die zum Beispiel keine Chance. Aber ja, diese Gruppenregelungen.
Wurden bei euch schon UEFA Allstars, also die Elf des Turniers, gewählt? Weil ich würde gerne meine vorlesen. Nicht. Ich habe es gerade das erste Mal gesehen, ist jetzt spontan. Also erstmal Spieler des Turniers wurde Zizou. Ist ja auch klar, der hat als Kapitän die als zweite Mannschaft zu Welt- und Europameister zeitgleich gemacht, hat nur Deutschland vorher geschafft. Jetzt Achtung, die UEFA Allstars. Torhüter, Francesco Toldo und Fabian Barthez. Abwehr, Frank de Boer, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Marcel Desailly, Laurent Blanc. Junge, ich krieg Flashbacks, das gibt's überhaupt nicht. Mittelfeld, Figo, Baudouin Senden, Zinedine Zidane, Edgar Davids, Patrick Vieira, Pep Guardiola, Sturm, Kluivert, Totti, Gomez, Nuno Gomes, Thierry Henry und Raoul. Ist wie so FIFA-Icon-Teams.
Kennt ihr das T-Shirt, was ich habe von der Euro 2000?
Ja.
Wo die halt alle so drauf sind. Das ist einfach wie, als würdest du eine Hall of Fame irgendwie
aufschauen. Ich glaube, deine muss auch krachen. Ja.
Versuch mal dagegen zu halten.
2004 wird auch krachen.
Torschützenkönig war Milan Baroš mit 5 Toren.
Das ist der beste
Turnier. Torhüter Peter Cech, Antonios Nikopolidis.
Natürlich.
Absolute Legende. Ja. Defenders, Sol Campbell, Ashley Cole, Trajanos Delas, Gyurkas Zaitaridis, Zambrotta, Ricardo Carvalho, Olaf Melberg, Mittelfeld, Pavel Nedved, Frank Lampard, Zinedine Zidane, Michael Ballack, Theodoros Zagorakis, Luis Figo, Maniche, Forwards: Milan Baroš, Jondal Thomasson, Wayne Rooney, Karis Theas, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Henrik Larsson. Geil, also trotz allem auch eine geile Liste. Ja. Also
wenn dann nicht die Griechen gewonnen hätten und man fünf Griechen drin hätte, wo man bei Nikopoloidis und Deia sich noch erinnern kann.
Ich habe auch eins.
Ja, hau raus.
Und das liest sich tatsächlich besser, als ich gedacht hätte. Peter Schmeichel im Tor.
Geil.
Angloma, kein großer Name, aber dann Laurent Blanc, Andreas Brehme und Jürgen Kohler. Laurent Mittelfeld. Blanc haben
wir beide, geil.
Stefan Effenberg, Ruud Gullit, Thomas Hessler, der übrigens das Freistoßtor im Halbfinale gemacht hat, Brian Laudrup und vorne die niederländische Doppelspitze Marco van Basten, Dennis Bergkamp.
Auch nicht so schlecht.
Wirklich
auch
gut.
Nicht
so schlecht. Wir
arbeiten also mit gerade mal 8 Teams dabei und nur 2 K.O.-Spielen.
Wir arbeiten noch an der Aussprache
Finale.
Von Brian Laudrup.
Brian, entschuldige bitte.
Aber ansonsten
eingeenglischt.
Ja. Übrigens habe ich ja hier, es ist ja Belgien-Niederlande gewesen, ne? Ja. 2000. Also ich habe mich quasi hier standesgemäß gekleidet, hatte ich noch.
Ich möchte auch noch, weil hier jetzt über die Bälle gesprochen wurde, ich habe auch ästhetisch was zu bieten. Und zwar finde ich, die Trikots von der EM 2000, von der AM 1992 sind Banger ohne Ende. Also das Gewinnertrikot mit Dänemark, ja, aber das legendäre
Schmeicheltrikot.
Genau, ja, legendäres ja. Schmeicheltrikot, dann ein richtig schönes, cleanes und legendäres Auswärtstrikot der Engländer übrigens. Ja. Dann das Frankreich-Trikot mit diesen 3 Streifen hier oben, auch legendär. Das deutsche Trikot, beide finde ich mega. Auch hier so
ein
die
bisschen in Vergessenheit geraten, die beiden deutschen Trikots.
Ja, wirklich schick, wirklich schick. Dann dieses Niederlande-Trikot mit einem weißen Kragen oben. Ich glaube, Alex hat das als
hat
das neulich auch im Video getragen. Schottland, ein geiles Trikot. Gut, Sowjetunion lassen wir mal raus. Aber auch das Schweden-Trikot, komplett in
Gefahr. Also, es macht tolle Trikots. Ich hoffe jetzt sehr, du hast die nicht nur uns gezeigt, sondern die haben auch die Leute
gesehen. Ja, haben die Leute gesehen.
Sollen sie sich
Also ich will, wenn man googelt. Das. Machen wir noch mal mit einem Satz unsere Cases rund. Wenn ich es runterbrechen müsste, ist es bei mir eben die K.O.-Phase, wo das eine Halbfinale in der 117. Minute von Zidane mit dem Golden Goal entschieden wird. Das andere Halbfinale von Francesco Toldo mit 4 gehaltenen Elfmetern, 2 im Elfmeterschießen, 2 in der regulären Spielzeit. Stam hatte drüber geschossen, ich habe gerade eben gesagt 5, er hat 4 gehalten in diesem Spiel. Und dann das Finale, wo eben Italien in der 94. Minute dachte, geil, wir sind Europameister. Mhm. Und 9 Minuten Reinspielzeit später war Frankreich Europameister in der 103. Minute. Das ist mein Case für die Euro 2000.
Es gab einen geilen Song, es gab einen geilen Ball, es gab eine Sensationsmannschaft, eine Furiose mit den Tschechen. Es gab dann eine richtige Sensationsmannschaft mit Griechenland, die das Ding auch gewonnen hat. Es gab Gespucke, es gab einen Torwart, der einen Elfmeter getroffen und gehalten hat mit blanken Händen. Also 2004. What else is there to say?
Ich bin über eine Sache kurz gestolpert, einfach weil ich es vergessen habe, als du meintest, die Tränen von Ronaldo. Und dann war ich so, das war doch niemals 2004.
Doch, Mann.
Doch.
2004.
Das war nämlich, das Krasse daran war doch,
20 Jahren.
Das war ja gegen England, ne? Das war doch Rooney gegen Ronaldo, war das nicht so? War das nicht dieses Spiel, wo die sich auch...
Nee, das müsste
Gruppenphase. Okay. Weil irgendwann ist Rooney doch Ronaldo mal richtig auf die Stiefel getreten. Diese und dann hieß es, ob die hier wieder zusammen spielen können.
Ich meine, das war später,
glaube ich. Das war später, glaube ich, auch. Aber... Wir haben 2024, das war vor 20 Jahren, da stand Cristiano Ronaldo in einer EM-KO-Phase in der Startelf.
Als junger Bub. Das hat bittere Tränen geweint.
Ich war wirklich gerade so, wirklich? Bei mir gibt's halt natürlich die eine große Story, die Außenseiter-Story, eines der größten Fußballmärchen, die es jemals gab. Ansonsten auch viele große Namen, die da auf dem Platz standen mit den Niederländern, die dachten, sie können vielleicht den Titel zu Hause behalten. Oder natürlich Deutschland, die das Double holen wollten aus WM-Titel und Europameister-Titel, haben es nicht geschafft, weil die Dänen da ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
Deutschland 2000 war auch so ein seltsames Spannungsfeld, weil die waren eben amtierender Europameister und Vize-Weltmeister und keiner hat gedacht, dass sie irgendwas machen können bei dem Turnier.
Vize-Weltmeister?
Naja, 2002 gegen Brasilien verloren.
Nee, das war später.
Stimmt, das war später. Da habe ich gerade eben falsch gesagt. Entschuldigung, 98 sind sie natürlich gegen Kroatien. Ne?
Viertelfinale.
Davor Šuker, Junge. Der auch hier wieder gut gebombt hat. Aber die wurden 2 Jahre später. Yes, du hattest den letzten Case, Nikas. Also wirst du als erstes abstimmen. Du stimmst heute auf einer Tüte ab.
Ja, ich lasse mir immer was Neues anfallen.
Ist ja jetzt auch legal.
Ist erstens legal und zweitens, es gibt immer einen Weg, es analog zu machen. Wenn ihr euch im Leben Fragen stellt, soll ich das machen mit Taschenrechner oder was auch immer, es gibt immer einen analogen Weg.
Ja, aber eben gut, dass du Taschenrechner nennst, als hätte jemand irgendwie so einen Rechenschieber dabei oder so.
Ja, zum Beispiel, so dieses kleine Ding hier.
Und in dem Fall ist es ja so, dass ich 2-mal so mache und dann ist meins gelöscht und du kannst die Tüte in den Müll werfen.
Nee, nutzen kann man die ja immer noch, halt nur nicht mehr als Schild.
Kommt drauf an, was du jetzt draufschreibst. Da entscheide ich, ob man es noch nutzen kann.
Ich bin der Erste, der abstimmt. Und also, letzte Woche lag eine ähnliche Situation vor, in die ich emotional so ein bisschen rein manipuliert worden bin, wo ich kaum anders abstimmen konnte. Aber ich muss sagen, natürlich ist es geil, Wenn ich jetzt nur den Dänemark-Run gucken müsste, wäre es klar. Wenn mir jetzt eine Sache anbieten würde, willst du nochmal alle Spiele gucken von der Euro 92 oder von der Euro 2000, dann muss ich sagen, von der Qualität, von den Namen der Spieler etc., wenn ich das gesamte Turnier nehme und nicht nur den Dänemark-Run, komme ich dabei raus, für die EM 2000 zu stimmen.
Ja. Okay, damit bin ich als nächstes dran. Ja. Und wie immer halte ich es kurz, ich habe GE wählt und wie es sich für GE gehört, habe ich für 04 gestimmt.
Verstehe nicht.
GE Gelsenkirchen. Ach so, gegen Gelsenkirchen. Ja. Kurzfassung ist einfach die, ich finde es einfach, die in diesem Turnier 04 finde ich die Leistung, das Ding zu gewinnen, krasser als in dem kleineren Turnier von 92. Dafür kann 92 nichts, aber es ist so.
Immerhin war Griechenland sportlich qualifiziert und Dänemark nicht.
Ich habe gleich, wenn wir abgestimmt haben, noch ein kleines Extra für unsere Zuschauer. Also vertraut mir dann nochmal.
Ich fand es sehr, sehr schwierig, weil auf der einen Seite diese unfassbar glamouröse Europameisterschaft, auf der anderen Seite die mit dem großen Außenseiter gewinnen. Aber die Side-Stories von 2004, bin ich ganz ehrlich, habe ich fast so ein bisschen vergessen gehabt. Aber wenn ich mich daran erinnere, dass wir halt alles einfach hatten. Wir hatten diese großartigen Spiele, diese Side-Stories plus den Außenseiter-Sieg, bin ich bei 2004 gelandet.
2004 ist die beste EM aller Zeiten und jetzt kriegt ihr noch, was?
Ich wollte gerade rufen Back-to-Back, aber ich habe letzte Woche gar nicht gewonnen.
Nee. Aber hat sich so angefühlt, ne? Jetzt kriegt ihr noch die Live-Reaktion, wenn ich den beiden sage, dass Edin Terzic seinen Rücktritt angeboten hat, gestern Abend. Was? Tja, hat Patrick Berger gemeldet. Das war's mit Wahlkram für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.